Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, zu Weihnachten kommt ja die Familie zusammen, zumindest im Idealfall ist es so. Ich habe heute auch das Gefühl, als wäre die Familie hier zusammengekommen im Studio. Wir sind hier gut besetzt, alle Stühle, die wir haben, sitzt jemand drauf. Und zwar sind es Kolleginnen von mir, die Sie, meine Damen und Herren, zu Hause oder unterwegs, allesamt kennen aus unserer internationalen Gesprächsrunde. Am besten machen wir es so, weil sonst haben weder Sie den Überblick, noch ich kann den behalten, dass Sie uns der Reihe nach selber vorstellen. Zunächst gehen wir nach Griechenland.
Ja, hallo, guten Morgen. Hier ist die Marianti Milona und ich berichte ja regelmäßig für den Sonntagsspaziergang aus Griechenland.
Antje Allroggen, ich übernehme den Part der Emsländerin, wird hier manchmal frotzelnd gesagt. Also ich gucke von der anderen Seite auf unsere internationale Rolle.
Gehört auch zur Internationalität, selbst die Besonderheiten bei uns im Land.
Ja, Susan Sari, ich moderiere den Sonntagsspaziergang und erzähle sehr, sehr gerne aus dem Iran, meiner zweiten Heimat.
Und dann haben wir Unterstützung, eine neue Stimme und ein neues Gesicht, das ist Julia.
Ja, hallo, mein Name ist Julia, ich komme aus der Ukraine.
Schön, dass Sie da sind und dass Sie uns heute auch von Ihren Gefühlen und von Ihrem Hiersein erzählen und berichtet. Und last not least, und das ist die Einzige, die jetzt nicht leibhaftig hier im Studio bei mir in Köln ist, weil, wie soll ich das jetzt formulieren, sie Opfer des Streiks geworden ist, hat den Zug nicht gekriegt, Christiana Coletti in Lugano.
Buongiorno, ja, ich bin Christiana Coletti und berichte oft selbstverständlich über Italien.
Jetzt haben wir alle Stimmen gehört, alle zusammen sind wir die internationale Gesprächsrunde. Meine Damen und Herren, Sie hören den Deutschlandfunk, Sie hören die Reisenotizen. Bleiben Sie bei uns, bis 13 Uhr haben wir Zeit. Das ist ein sehr bekanntes Lied. Ich frage mal in die Runde, ist es bekannt? Ist es bekannt, Susan?
Ja, die Melodie als Weihnachtsliederliebhaberin oder Liebhaber kennt man das.
Und heißt?
Carrot the...
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich kenn's nur in der deutschen Version.
Genau.
Ja, wir versuchen natürlich im Sonntagsspaziergang dann auch immer Musik zu spielen, die zu den Ländern passt oder zu den Geschichten, die wir erzählen. Antje Allroggen, es ist eine internationale Sendung. Was aus Ihrer deutschen Emsländer-Perspektive, was interessiert uns eigentlich an den europäischen Ländern, zum Beispiel an Italien und an Griechenland?
Ich glaube, bei uns Deutschen kommt ganz viel Historisches damit ins Spiel. Die Italien-Sehnsucht natürlich, die seit dem 18. und 19. Jahrhundert für die Deutschen ein ganz wichtiger Topos ist und sich bis nach Griechenland erstreckte, Marianti Milona. Ich wusste das noch gar nicht. Griechenland war zu dieser Zeit Teil des Osmanischen Reichs und daher viel schwieriger zu bereisen als Italien. Und deswegen suchte man dann eher die griechischen Kolonien in Unteritalien und Sizilien auf. Mhm. Wenn wir also von Italien oder von Griechenland hören, dann kommt natürlich Goethes italienische Reise mit ins Spiel. Die Idee der Sommerfrische, da entstehen bei mir ganz viele Bilder im Kopf mit sonnenbeschirmten Menschen, Frauen in Reifröcken am Meer. Ein gewisser Eskapismus, eine Sehnsucht nach einem Land, das einfach wärmer ist, schöner, sonniger, leichter als das eigene hier. Heute ist das Wetter ja ganz okay, aber die letzten Tage lassen die Sehnsucht dann doch noch größer werden, oder?
Christiana, jetzt gerade in der italienischsprachigen Schweiz, wie wirkt das auf Sie, wenn Ihr Land so gelobt wird?
Ah, ich freue mich. Absolut. Ich bin glücklich drüber. Es ist aber auch so, dass ich denke, ja, aus der Ferne scheint alles immer schöner, als es ist. Ich meine nicht, dass es nicht schön ist, aber selbstverständlich, wenn man dann vor Ort ist und dies und jenes kennenlernt, man sieht, dass es nicht alles Gold ist, was, wie man sagt man, was glänzt.
Aber ich glaube, Andreas Stopp, das ist genau dieses Deutsche, diese Reisesehnsucht, die Sehnsucht, dass das ist was uns liegt, sich irgendwo hinzuwünschen, wo man gerade leider einfach nicht ist. Ich habe zur Vorbereitung ein ganz kleines Büchlein noch durchgelesen von Felicitas Hoppe über die Sehnsucht und die schreibt natürlich auch über das Reisen. Wer noch gestern am Meer war, will demnächst in die Berge, tags darauf in die Taiga und schon am dritten Tag zurück in die Wüste oder am liebsten wieder nach Hause. Das kann ich auch nachvollziehen, das nach Hause kommen ist einfach auch sehr schön.
Ja, und da kommt mir, Marianti, sofort dieses Bild im Kopf, was ich ganz oft auch erlebt habe. Und ich glaube, der Christiana Coletti aus Italien geht es ähnlich. Das ist diese Erfahrung, dass wenn man selber das eigene Land, die eigene Identität so gut kennt und vieles versteht, was der exotische Tourist, der dann da ist und alles irgendwie ganz nur mit bewundernden Augen eben beobachtet, dass er uns sozusagen wieder zurückführt, Christiana. Also dieses Romantische wiederzusehen, wenn wir gerade eben in unserer kritischen Berichterstattung sind und eben auch eine Schattenseite von einer Schattenseite erzählen wollen, dass dann diese leuchtenden Augen der Freunde und der Touristen dann da sind, die sagen, ja, aber schaut euch dieses an und jenes an und ihr habt es ja, so schön hier, ja? Siehst du das auch so, Christiana?
Ja, ich sehe das auch so und natürlich freue ich mich immer. Das heißt, das ist Teil meines Enthusiasmus, der Blick der anderen, der Blick meiner deutschen Freundin, wenn es deutsche Freunde sind. Gleichzeitig aber sehe ich auch eine Grenze und da bin ich wirklich die Letzte, die... eine Grenze, das heißt, ich möchte nicht, dass man für die Touristen zur Schauspiel steht. Also das heißt, es gibt so ein bestimmtes Wort dafür, die Bali-Syndrom. Also wenn die Italiener anfangen, die pittoreske Menschen zu spielen, um den romantischen Blick etwas zu geben, das finde ich grenzwertig. Das heißt, eine gute, spontane Mischung von eine ehrliche Haltung ist gut.
Ja, diese Frage der Haltung und der Dosis, Susan ergänzt noch, Sari, ist ja auch immer so die Frage. Also ich glaube auch für viele Menschen im Iran waren die Jahre, in denen das Land mehr TouristInnen und Touristen hatte, so gerade um 2016, 17 herum, als das Land ein bisschen sich öffnete touristisch, das war schon was ganz besonders wichtig war, weil eben viele Menschen im Iran zum Beispiel das Gefühl hatten, hey, ich kann zeigen, wie unser Land auch ist, irgendwie abseits des Regimes. Und trotzdem hat es natürlich auf der anderen Seite, muss man auch immer wieder die negativen Seiten sehen. Und so kann das, glaube ich, immer was Positives und auch was Negatives haben, wie man als Tourist auf ein Land blicken kann.
Und Marianti ist wieder dran. Und wir haben auch mit Andreas Stopp ja immer wieder, war das ein Thema in unseren Diskussionen auch nach den Sendungen, wie wichtig das ist, eben auch mit einer realistischen Berichterstattung eben da vor Ort zu sein, Vermittler zu sein, wirklich, weil man die Zustände eben in der im jeweiligen Land.
Da möchte ich aber doch noch, Frau Alrogen, Sie fragen, warum ist uns hier der Reisejournalismus so wichtig? Liegt es daran, dass wir als Deutsche so gerne, so oft und so viel reisen?
Das hat sicherlich was damit zu tun. Es gibt ein ganz schönes Instrument, diese Reiseanalyse. Das ist eine jährliche sozialwissenschaftliche Untersuchung des Urlaubsverhaltens in Deutschland. Das scheint also spezifisch zu sein. Und das zeigt für das beinahe verflossene Jahr, wir Deutsche reisen wieder fast genauso viel wie vor der Pandemie. Und es geht immer noch am liebsten nach Spanien, Italien, die Türkei, Österreich und Griechenland. Aber es ist schwierig geworden, finde ich, zu definieren, was Reisejournalismus überhaupt ist und da auch noch kulturelle Unterschiede aufzuzeigen. Marianne Milona hat ja gerade ein bisschen betont, bei Wikipedia habe ich jetzt noch mal gelesen, da wird die Branche schon kritisiert. Und zwar deshalb, weil in den meisten Fällen freiberufliche Journalistinnen und Journalisten diesen Beruf, Zitat, ohne festen Werdegang ausüben würden. Sie, also mit solchen Menschen haben Sie hier zu tun, Andrea Stopp, wir sind alles ja, Freiberuflerinnen hier.
Glücklicherweise ist das so, weil genau die bringen ja den Blick in die Welt, in diese Sendungen hinein. Auch unser Sender könnte ja ohne diese Arbeit der freien Kolleginnen und Kollegen gar nicht existieren. Das meiste wird ja auch dort gemacht und es ist einfach wichtig, dass diese Freiheit eben auch genutzt wird dafür, für besondere Aspekte rein zu bringen. Wir reden immer wieder über die Reiseerlebnisse. Sie waren, Frau Alroggen, zu Weihnachten mal ganz weit weg auf Mauritius.
Ja, das ist in weite Ferne gerückt und wahrscheinlich wird die Sehnsucht dadurch immer größer. Eine Kollegin von mir reist jetzt tatsächlich in ein paar Tagen nach Mauritius und das machte mich ganz wehmütig, als sie mir das auf der Weihnachtsfeier erzählt. Und ich habe ihr gesagt, du musst unbedingt in die Kirche gehen auf Mauritius. Das ist eben so das Bild, was ich gar nicht mehr loswerde. Das war für mich ein ganz weihnachtlicher Moment. Eine kleine Kirche, man geht mit luftig bekleidet da rein. Also es fehlt diese ganze deutsche, besinnliche, schwere, leicht fröstelnde, was das Körperliche anbetrifft, Atmosphäre. Und ich weiß noch, dass also junge Menschen einzogen, weiß, schlicht gekleidet, mit Engelflügeln, gar nicht kitschig, auf ihren Rücken. Und sie waren barfuß. Und dieses Barfuß hat mich unglaublich beeindruckt, weil es mir so ein Gefühl gegeben hat, dass man kann Weihnachten ganz leicht feiern. Es muss nicht immer diese schwere Besinnlichkeit haben, sondern auch ganz verhaftet mit dem, wo man ist.
Wenn Sie selbst reisen, vielleicht noch ganz kurz, Frau Alroggen, schreiben Sie dann immer gleich auf Reisen? Also können Sie gar nicht mehr privat reisen, sondern reisen Sie immer als Journalistin?
Ich kann mich da an einen Ratschlag von Ihnen erinnern, Andrea Stopp. Kurz bevor ich nach Mauritius gegangen bin, das ist also schon 10 Jahre her, habe ich Ihnen natürlich davon berichtet, dass ich also jetzt
demnächst... Ich habe Sie bestimmt beneidet.
Sie waren schon mal da und haben mir auch noch einige Tipps gegeben, was man machen müsste. Aber ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, dass Sie gesagt haben, schreiben Sie alles auf. Sie vergessen sonst alles, es sind Eindrücke und führen Sie Tagebuch, was auch immer. Ich glaube, ich habe das dann auch gemacht, wo das Ganze geblieben ist, da muss ich noch mal gut nachsuchen. Aber das ist, glaube ich, was Reisejournalismus kennt keine richtigen Grenzen, Journalismus wahrscheinlich sowieso nicht. Das ist manchmal für die Mitreisenden vielleicht auch verdrüsslich, dass sehr viel verschwimmt und man auf einmal auf Menschen stößt, die man unbedingt sofort interviewen muss. Aber gerade das ist das Reizvolle. Es gibt natürlich auch Reisejournalismus, der ganz gut geplant und recherchiert ist.
Und über all dies reden wir noch bis 13 Uhr hier im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang heute mit der internationalen Gesprächsrunde. Meine Kolleginnen stellen sich immer wieder gleich selber vor. Ich sage es trotzdem mal, die Stimme gerade gehörte Antje Alroggen, Marianne Milona ist bei uns, Julia Brezhneva, die wir dann gleich hören werden, Susan Zare und zugeschaltet aus Lugano im Tessin, Christiana Coletti. Der deutsche Aspekt war das mit Antje. Wir spielen was Deutsches. P. Werners passt in die Jahreszeit.
Ach, es muss das Fest der Liebe sein. B. Du musst brandschutzversichert sein. C. Es muss mit Baum sein. Berg und Glühwein und dann im neuen Jahr muss alles umzutauschen sein, denn das ist unser Weihnachts-ABC mit Blockflötentönen und Kunstschnee. Es muss Kerzen geben und dazu ein Gänseleben streng nach
Gedicht Pflicht sein. Sieh, du schläfst wie immer in deinem alten Kinderzimmer und dann fängt irgendwann die Heiligabendruhe an, denn das ist unser Weihnachts-ABC mit Christstollen.
Marianti Milona für die griechische Perspektive, natürlich auch die deutsche, die deutsch-griechische Perspektive hier in unserer Runde. Sie haben mal was sehr Schönes gesagt. Sie haben mal gesagt, wir gehören, wir als Journalisten, zu den ältesten Lieferanten der Welt. Was meinen Sie damit?
Ja, weil wir ständig auf der Suche sind, das haben wir ja eben schon kurz angedeutet, egal wo wir unterwegs sind. Ich habe ich gemerkt, selbst in meiner Freizeit eben ganz oft das Problem, das Aufnahmegerät nicht mitzunehmen. Und ich habe mich immer wieder die letzten Jahre dabei ertappt, wobei der feste Vorsatz am Anfang gegeben war, dass ich mich jetzt wirklich auf das Strandleben einlasse und mich nicht um meine Nachbarn kümmere und keine intensiven Gespräche mit den Menschen führe, die ich kennenlerne. Das hat nie funktioniert. Also es gab immer einen Hinweis, es gab immer so ein Aufblitzen im Kopf, dass ich dachte, Mensch, das ist doch auch interessant. Darüber musst du auch unbedingt erzählen. Und deshalb habe ich immer gesagt, das ist so etwas, wir bringen diese Geschichten ins Haus zu den Hörern und machen neugierig. Sind vermutlich auch im positiven Sinne dafür verantwortlich, dass viele zum ersten Mal in eine Region reisen, von der sie zum ersten Mal eben in unserer Sendung gehört haben. Und das hat was ungeheuer Verantwortungsvolles für uns und etwas auch gleichzeitig Berauschendes, weil das schwingt immer wieder in dieser Arbeit mit. Dieses, wir liefern sozusagen diese wunderbaren Geschichten frei ins Haus. Und ich habe es sehr oft erlebt, dass ich eben, und ich glaube, unsere Kolleginnen hier alle, oft sie eben auch sehr oft positives Feedback bekommen haben dadurch. Aber ich habe mich jetzt gefragt, wann hat eigentlich die erste Sendung Sonntagsspaziergang, wann ist die über den Äther gelaufen?
Ach Gott, das ist 30 Jahre her.
Das ist 30 ja. Jahre her. Und ich meine nämlich, dass ich ziemlich mit am Anfang dabei gewesen bin, damals nichts ahnend, dass ich so lange mit so netten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten würde. Und ich habe mal versucht, all diese Themen mal für mich so zu sammeln in den letzten Jahren. Leider ist mir mal eine Festplatte komplett abgestürzt und ich habe sehr viele Reisebeiträge dadurch verloren. Trotzdem ist vieles im Kopf und wie gesagt, und ich glaube, das spreche ich für alle hier, dass das eben so eine Erfahrung gewesen ist und ist, die uns immer wieder in unserem Leben begleitet hat.
Glauben Sie eigentlich, wem bin ich in die Parade gefahren? Wer hat das Wort erhoben? Ich kriege den Überblick nicht.
Niemand? Ich glaube niemand.
Nur niemand. Dann darf ich die Frage noch stellen, ja. Marianti. Bilden wir denn die Welt wirklich objektiv ab? Sie haben ja gerade selber gesagt, dass es auch sehr stimmungsbezogen ist. Was Sie selber begeistert, das möchten Sie auch mitteilen. Also was ist das für eine Art von Reisejournalismus? Viele sagen, ja, ihr bildet ja eher so die Zuckerstückchen ab.
Das glaube ich nicht. Also ich bin immer wieder so, ich bin in ein Dilemma geraten, gerade weil ich die Sprache verstehe, weil ich vieles erkenne, was eben der normale Reisende so nicht mitbekommt. Ich finde, Objektivität ist da ganz vielschichtig und je mehr man versucht, ehrlich mit einem Thema umzugehen, schwingt auch immer ganz viel Objektivität mit. Es ist nicht nur subjektiv, sondern man bildet da verschiedene Ebenen in einer Geschichte ab. Und ich glaube, da können eben viele Hörerinnen und Hörer auch für sich sehr viel rauspicken und Ja, und das ist eben, und man berichtet immer anders. Also wenn man zweimal über eine Geschichte erzählen muss, erzählt man sie sicher auch immer nochmal aus einer anderen Perspektive. Und das ist auch das Reizvolle daran, wenn man immer wieder in eine Region zurückreist, Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat, dann erzählt man sie eben auch nochmal ganz anders.
Ja, das stimmt mit meinen Beobachtungen überein. In diesen 30, 31 Jahren dieser Sendung hier, Sonntagsspaziergang, habe ich das Gefühl, wir waren nie zweimal am selben Ort. Das waren wir wahrscheinlich schon, aber immer aus anderer Perspektiven. Wir spielen für Sie etwas Griechisches. Ich muss aufpassen, dünnes Aus. Eis, Sie kennen den Interpreten wahrscheinlich, Vasilis Tsavropoulos. Hymne Anastasis. Das ist ein griechischer Pianist, den wir jetzt Ihnen als Geschenk, Frau Milona, ans Herz legen mit Improvisationen über eine byzantinische Hymne. Ja.
Sehr schön.
So, da sind wir zurück in unserer internationalen Gesprächsrunde. Manchmal, und das ist aber auch das Spannende am Radio machen, da hören Sie, meine Damen und Herren, zu Hause etwas, was eigentlich gar nicht mehr für Sie bestimmt war, wenn wir unsere Mikrofone da nicht richtig zugemacht haben. Aber es ist alles nur positiv. Und das, was Sie alles nicht mitbekommen, was hinter der Kulisse läuft, soll Sie eigentlich auch gar nicht interessieren. Aber für uns ist es natürlich spannend, weil wir für Sie dieses Programm machen und weil alle Gäste, die heute hier sind, mit Haut und Haaren und mit der ganzen Emotion eben mit dabei sind. Das ist sehr angenehm, so auch Programm machen zu können. Ja, wir haben Besuch heute auch aus der Ukraine. Es ist Julia.
Ja, hallo.
Wir haben gerade schon ganz kurz Ihre Stimme gehört. Es ist für Sie mit Sicherheit nicht leicht, bei den Kolleginnen, unter denen Sie hier sitzen, die ja alle perfekt und flüssig Deutsch sprechen. Aber Sie sind auch schon sehr weit. Sie haben B1 in Deutsch gemacht.
Ja, ich habe B1 gemacht und jetzt ich mache Praktikum bei Deutschlandfunk und ich freue mich sehr. Ich arbeite im Abteilung Dokumentation und Archiv. Mhm. Ja.
Sie haben aber die journalistische Richtung hier eingeschlagen. Sie studieren in der Ukraine. Was?
Ja, ich mache jetzt Meister und in der Ukraine ich als Journalistin 3 Jahre gearbeitet.
Und ja. Sie können das jetzt online, dieses Studium fortsetzen?
Ja, ich studiere jetzt online, ja, mit Zoom.
Und was ist das Thema Ihrer Arbeit? Wollen Sie uns das sagen?
Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für mich. Das ist Comics in Journalismus.
Oh.
Ja.
Komm, da sind Sie bei uns im Radio ja nicht ganz richtig jetzt aufgehoben mit den Comics.
Ein bisschen, ja. Ja, aber, ja.
Woher stammen Sie, Frau Brezhneva? Woher kommen Sie aus der Ukraine?
So, ich komme aus der Ukraine, das ist Stadt Kharkiv, ja. Aber ich bin in Lugansk geboren, ja.
Ist Lugansk eine schöne Stadt?
Sehr schön.
Haben Sie Sehnsucht zurück?
Jetzt Situation ist nicht sehr gut, aber ich will, ja. Dort lebt meine Oma und ja, ich möchte fahren. Ja.
Seit wann sind Sie hier in Deutschland?
Seit 1 Jahr und 7 Monaten, ich wohne in Köln. Ich wohne mit meiner Mutter.
Mhm. Das ist sehr schön. Und wenn Sie mal vorausschauen in die Zukunft, wo möchten Sie später arbeiten? Wo möchten Sie unterwegs sein? Kommt auch ein anderes Land als die Ukraine in Frage oder gehen Sie zurück nach Hause, wenn es die Verhältnisse erlauben?
Ich verstehe, jetzt kann ich nicht fahren. Jetzt ist die Situation sehr, sehr schwierig und das ist große Katastrophe. Und ich möchte hier in Köln, in Deutschland bleiben, ja, jetzt. Ich weiß nicht, wie lange, aber ich möchte hier arbeiten, ich möchte hier leben und ich möchte weiter B2 machen und ja, ich möchte leben. Ich will.
Ja, Julia, ich bin jetzt gerade sehr, sehr gerührt, weil du hast gesagt, du bist 1 Jahr und 7 Monate da.
Ja.
Und das ist so ein Gefühl, was man als, also deine Situation ist ja aus einem Krieg entstanden, dass du deine Heimat und deine Heimatstadt verlassen musstest. Für viele Migranten und für viele Ausländer, die in den 50er, 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind, war es aber ein ähnliches Gefühl, dass man, ich fühle mich zurückerinnert, dass in meinem Kreis, in meiner Familie, die Tage und die Jahre und die Monate auch so gezählt wurden, wie lange man von der Heimat weg ist. Und ich sehe da gerade, dass die Emotionen auf so einem ähnlichen Level sind, wenn man eben das eigene Land aus welchen Gründen auch immer verlassen muss. Und ich kann das gerade sehr, sehr gut nachempfinden und ja, kann das gut verstehen, wie das ist, in einer fremden Umgebung zu sein und die Sprache eben lernen zu müssen, weil es eben sonst keinen anderen Weg gibt, zurechtzukommen. Ja?
Ja, das ist total wichtig. Ja.
Mhm. Ist das gerade in der Weihnachtszeit besonders schmerzhaft, nicht zu Hause, also in Ihrem Heimatland zu sein?
Für mich, das ist besonderes Familienzeit.
Mhm.
Und mit meiner Mama, Papa, Oma, Opa, das war zusammen. Wir zusammen können etwas kochen, ja, wir können zusammen Weihnachtsbäume schmücken und ja.
Wenn Sie hier in Deutschland ja sind und mit vielen Menschen sprechen, auch mit den Kollegen, Journalistinnen und Journalisten, ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht zu weit geht, aber glauben Sie, dass wir hier in Deutschland genug wissen über die Ukraine? Oder hören wir eigentlich immer nur die Schreckensnachrichten, dass Bomben gefallen sind und das, was zerstört wurde?
Schwierig, aber eine gute Frage. Dankeschön. Ich denke, nie genug. Nie genug.
Mhm.
Ja.
Auftrag an uns auch als Journalistinnen und Journalisten.
Ja, und gerade dann ist es ja natürlich auch so wichtig, dass es Journalistinnen und Journalisten gibt mit Einwanderungsgeschichte, mit ganz verschiedenen Hintergründen, mit ganz verschiedenen Perspektiven, die uns ja von ganz, ganz vielen Seiten ganz viele Orte zeigen können und erklären können.
Mhm. Damit wir alle ein bisschen nachdenken können, noch über das, was Sie, Julia, uns auch gesagt haben. Wir spielen für Sie ein, Sie werden das natürlich kennen, ein ganz bekanntes oder vielleicht sogar das bekannteste Weihnachtslied. Es ist ein ukrainisches Weihnachtslied, basiert auf einem Neujahrslied. Anfang des 20. Jahrhunderts ist es als Chorstück arrangiert worden. Wir hören es erstmal und Sie können dann sicherlich auch in der ukrainischen Sprache sagen, viel besser als ich, wie der Titel dieses Musikstückes ist.
Thank you.
Julia Brezhneva aus der Ukraine bei uns zu Gast in der internationalen Gesprächsrunde. Jetzt müssen wir es lüften. Wie heißt das Lied in Ihrer Sprache?
Schedrik Schedrivochka.
Und ist ein Weihnachtslied tatsächlich.
Ja, ja.
Steht hier bei mir unter Carol of the Bells, aber irgendwie ist es dann in das Englische übertragen worden. Christiana Coletti, ich habe das gerade schon gesagt, Sie stecken zurzeit im Tessin, aber immerhin im italienischsprachigen Teil der Schweiz.
Genau.
Sie arbeiten dort
unter. Ich bin im Ausland, aber ein bisschen nicht.
Ja, Lugano, die größte italienisch sprechende oder italienischsprachige Stadt außerhalb von Italien. Ihnen, Christiana, das sagen auch viele Hörerinnen und Hörer, merkt man ja Meilen gegen den Wind an. Die ist Italienerin, obwohl sie ja perfekt Deutsch sprechen. Wie ist das mit Stimme und Identität?
Also wenn Sie mich nicht vorgestellt hätten, Herr Stopp, und ich einfach angefangen hätte zu sprechen, alle Hörer hätten gedacht, okay, sie kommt aus Italien. Und das finde ich auch sympathisch und ganz nett. Natürlich, manchmal möchte ich ganz perfekt so aussprechen, als ob ich eine Deutsche wäre und Hochdeutsch. Aber dann denke ich immer, das wäre schade, weil allein durch meine Stimme, durch meine Aussprache erzähle ich auch sehr viel. Nicht nur von mir, sondern auch von meinem Land, ganz besonders, wenn ich über Italien berichte, bei einer Reisenreportage zum Beispiel. Und man merkt, dass ich zur deutschen Sprache durch ein Universitätsstudium gekommen bin und diese schöne Sprache mir nicht in die Wiege gelegt worden ist. Aber ich glaube, dass die Hörer und Hörerinnen, ihre Hörer und Hörerinnen vom Sonntagsspaziergang mittlerweile, weil sie mich ab und zu, wenn ich wieder im Programm beim Sonntagsspaziergang meine Stimme sozusagen akzeptiert haben und auch wenn das nicht so fließt wie bei einem Muttersprachler, das nehmen sie an und haben kein Problem damit. Und das finde ich auch ganz sympathisch.
Es ist ja so, wie bei der einen oder der anderen hier in unserer Runde, dass man ohne weiteres in zwei Ländern sich zu Hause fühlen kann. Es wird von außerhalb oftmals gesagt, oh je, der Arme oder die Arme in zwei Ländern, zwei Sprache. Sie sehen es eher positiv, mit zwei Mentalitäten zu leben.
Ja, natürlich. Also ich bin natürlich in Italien geboren, dort aufgewachsen und ich trage in mir, was die Kultur, die Gesellschaft und so weiter, die Identität der Italiener im Allgemeinen mir geschenkt hat. Aber seitdem ich in Deutschland lebe, im Austausch mit meinen deutschen Freunden, mit der Gesellschaft, um allem, was die deutsche Kultur anbelangt, also dadurch habe ich meine Mentalität enorm erweitert. Und ich glaube, dass jeder Mensch, aber das geht natürlich nicht, diese Erfahrung machen sollte. Wenigstens wir Europäer, weil wir die Möglichkeit haben, mit relativ wenigen Kilometern in ein ganz anderes Land zu sein. Weil die Erweiterung der Mentalität ist ganz wichtig. Und deswegen heute wage ich mich nicht nur als Italienerin zu definieren, was ich weiter verteidige und freue mich drauf. Ich bin gerne, sehr, sehr gerne Europäerin. Das ist für mich etwas Wichtiges.
Aber auch innerhalb Europas und wo wir im Grunde mit offenen Grenzen, Klammer auf, außer Schweiz, Klammer zu, mit offenen Grenzen ja zu tun haben. Es gibt ja doch sehr viele Unterschiede und so müssen Sie als Reisejournalistin, als Journalistin und jetzt im Speziellen auch als Reisejournalistin doch immer wieder vermitteln. Wie funktioniert das? Womit machen Sie das?
Ja, genau. Selbst abgesehen von der Arbeit als Journalistin, selbst wenn ich unterwegs in Italien mit deutschen Freunden bin, muss ich ständig vermitteln. Es geht natürlich nicht nur um Sprache, es geht auch um das Verständnis für eine Haltung, für eine Gewohnheit, auch für die Art und Weise, wie man sich bewegt. Wie oft muss ich die Frage beantwortet, ich verstehe nicht, wieso haben Sie das so gemacht und nicht so, was typisch deutsch ist jetzt, weil wir spielen mit Klischees. Und genau da sehe ich meine Verantwortung. Wenn ich berichte, also ich erzähle das, was ich erfahren und erlebt habe, lasse andere Menschen zu Wort kommen und biete meine Vermittlung dazu als Italienerin. Vermitteln bedeutet, also ich möchte auch noch ein ganz konkretes Beispiel machen. Ich war einmal Mittagessen mit deutschen Freunden in Italien in einem Restaurant. Dabei war auch ein deutscher Dichter. Und der Kellner erzählte, was auf dem Menü ist, auf der Karte ist. Und er bewegte sich natürlich, was für mich ganz normal ist. Und der deutsche Dichter sagte, oh Gott, es sieht so aus, als würde er Opern singen. Alle schmunzeln wahrscheinlich gleichzeitig, aber der Punkt ist, dieser deutsche Freund konnte natürlich nicht die Sprache, aber das ist eine sehr andere Geschichte. Er konnte nicht die Haltung interpretieren. Er konnte sozusagen nicht die Bedeutung der Sprachmelodie nicht einschätzen, weil er ja natürlich kein Italiener ist. Und dann merke ich, dass auch der Ton des Menschen, der spricht, die Gestik, die muss auch vermittelt werden. Sonst werden die Menschen gar falsch eingeschätzt. Er ist ganz fröhlich oder, keine Ahnung, macht jetzt ein Theater, während in Wirklichkeit im Sprachsystem, im Kommunikationssystem Italiens ist er im Moment ganz normal.
Frau Coletti, wir merken aber auch an dem, was Sie gerade erzählt haben, wie wichtig es ist, zu erklären, zu beschreiben und zu erklären. Aber jetzt nochmal als Radiojournalistin, wie groß ist der Anteil, dass Sie mit Worten etwas klar machen und wie groß ist der Anteil, dass Sie mit Klang etwas verdeutlichen?
Ja, das ist ein schönes Verhältnis zwischen Wort und Klang. Wort ist natürlich auch Klang, aber im Radio ist das Schönste, dass man ohne sozusagen Worte beschreiben kann. Wenn ich in eine Gasse laufe und mit dem Aufnahmegerät unterwegs bin, ich schließe die Augen und merke, dass der Klang, vielleicht sind Fenster auf der Gasse, da kommen Geräusche, Stimmen aus den Fenstern, aus den Häusern, aus den Wohnungen. Ich merke, dass der Klang die Gasse beschreibt. Und da halte ich mit Worten zurück. Ich lasse den Klang, dass der Klang die Gasse, das Bild im Kopf des Hörers erzeugt. Und das ist oft ein viel intensiveres Bild.
Und der Klang ist auch Musik. Eigentlich wollte ich was dazu sagen, aber nein, diese Stimmung mache ich jetzt nicht kaputt. Wir hören jetzt dieses Musikstück. Christiana Coletti, vielen Dank nach Lugano und wir hören uns gleich wieder. Das ist ein Weihnachtslied aus Ligurien. Die Ocarina-Flöte hört man da drin auch. Und Vogelgezwitscher, da hören wir es gerade noch. Unico Filio heißt das, ein andächtiges Weihnachtslied auf jeden Fall. Christiana Coletti in Lugano ist noch bei uns, aber hier in der Studiorunde Susan Zahre, die Sie kennen. Sie ist Deutsch-Iranerin und Frau Zahre, Sie müssen ja immer einen besonderen Spagat machen zwischen Ihrer deutschen und der iranischen Seite einerseits und andererseits. andererseits sogar zwischen Ihrem privaten und beruflichen Blick auf den Iran. Was bedeutet das für Sie, dieses zwischen den Welten sein?
Also zunächst mal fand ich das gerade sehr schön, zu hören, wie unterschiedlich man auf Identität und auch den beruflichen Blick vielleicht auf zwei Welten blickt. Und für mich als jemand der nächsten Generation, der eine deutsche Mutter und einen iranischen Vater hat, aber durchaus in beiden Ländern leben durfte und eben Familie und Perspektiven dahin hatte und die Sprache spricht, ist es trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, zwei Identitäten auf eine Art und Weise zu haben. Und das macht es gerade, wenn es um Iran geht, nicht so einfach, weil man einerseits berichten will von der Schönheit der Dinge, die das Land mit sich bringt, ob das jetzt Natur ist oder ob das kulturelle Dinge sind. Und gleichzeitig ist natürlich auch Iran ein Land, das durch das menschenverachtende Regime, das es ja nun hat, immer auch einen zweiten Blick braucht. Und man nochmal ganz direkt und klar auch unterstreichen muss, dass sehr viel einfach Schein und Sein ist.
Frau Zahre, wie würden Sie es eigentlich sehen? Auch Iran, ähnlich wie Ukraine, bekannt oder präsent in den Schlagzeilen, wenn es um das Elend dieser Welt geht, um die Unterdrückung und so weiter oder um den Krieg in der Ukraine. Für wie wichtig erachten Sie es, dem ein Gegengewicht sozusagen entgegenzustellen, indem über die Kulturberichterstattung viel mehr gesprochen wird, als das Feld nur den kriegerischen Auseinandersetzungen zu überlassen?
Ich finde das eine sehr wichtige Frage, gerade für uns Journalistinnen und Journalisten, die einen persönlichen Hintergrund haben und vielleicht auch mehr Blick in das Land haben, weil sie dort vielleicht auch immer wieder Familie haben oder selbst vor Ort sind. Ich glaube, man darf nicht die Augen verschließen vor Dingen, die wichtig sind auszusprechen. Also gerade was zum Beispiel eine Berichterstattung über Iran betrifft, ich finde, es ist nicht richtig, nur über etwas Schönes zu sprechen und dann nicht im gleichen Atemzug zu erwähnen, dass die Menschen in dem Land unter dem Regime leiden beispielsweise. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich immer auch über die schönen Dinge eines Landes sprechen müssen. Und die Menschen selbst, die freuen sich ja auch, also viele Menschen, mit denen ich im Iran gesprochen habe, sagten immer wieder, hey, das ist für uns auch was Wunderschönes, wenn wir zeigen können, welche Vielfalt unser Land mit sich bringt. Trotzdem ist unsere Verantwortung als Journalistinnen und Journalisten, glaube ich, niemals das auszulassen, dass wir hier auch gleichzeitig von sehr negativen Situationen für die Menschen sprechen.
Ich weiß nicht, ob das Christiana Coletti ist, die im Hintergrund hustet in Lugano, aber Sie merken, meine Damen und Herren, wenigstens, dass wir hier wirklich leibhaftig alle zusammensitzen.
Und man hat mich gehört. Ich habe versucht, so leise zu sein.
Und das gerade im Zusammenhang mit sehr bedenklichen Tönen von Susanne Zahre, vielleicht da noch kurz, Susanne, diese Gemeinsamkeiten und die Unterschiede als Reisejournalistin, auch da haben Sie immer wieder die Aufgabe des gegenseitigen Vermittelns, des Sichverständigens?
Ja, sicherlich. Also ich glaube, dass Missverständnisse ja nicht alleine in der Sprache liegen, sondern auch in Mimik, in Gestik, in ganz vielen Kleinigkeiten. Und das ist etwas, was nicht nur im Kleinen passiert, sondern natürlich auch im Großen. Und auch dann, wenn man über ein Land oder über Menschen oder einen Ort berichtet, kann das sein. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch immer was Schönes zu schauen, wo sind denn eigentlich unsere Gemeinsamkeiten so zwischen uns. Und wenn ich so an Weihnachten denke und irgendwie die Winterzeit, dann muss ich auch immer an das persische Fest Shab-e Yalda da denken, dass jetzt ungefähr zeitgleich mit dem christlichen Fest Heiligabend gefeiert wird, Shab-e Yalda, 20. 21. Dezember. Man feiert im Iran die längste Nacht des Jahres und das ist ein Fest, bei dem man einerseits zusammenkommt, auch ähnlich wie an Heiligabend und andererseits auch nochmal ein bisschen gedenkt allen Menschen, die eben nicht da sein können oder nicht mehr da sind. Und es ist ein Fest von der längsten Nacht des Jahres und dem Blick auf das Licht in der Dunkelheit. Und das ist was ich finde, was man mit Weihnachten auch so ein bisschen verbindet.
Und dann möchte ich mich gerne bei Ihnen, Susanne Zahre, bedanken, auch mit einem Lied aus Ihrer zweiten oder ersten Heimat, wie auch immer. Masha Vadat, die Sie wahrscheinlich kennen. Und ehe ich jetzt hier zitiere aus dem Text, das, glaube ich, kommt mir dann als deutscher Muttersprachler nicht zu. Es geht nämlich um ein Gedicht von Hafez. Und vielleicht können Sie uns die 3-4 Zeilen mal vorlesen, damit wir wissen, was im Text besungen wird.
Ja, jetzt habe ich das hier vor mir und darf zitieren. Und das Gedicht ist eine Vertonung von Hafez, einem Sufi-Mystiker aus dem 14. Jahrhundert, der übrigens zu Shab-e Yalda, zur längsten Nacht des Jahres, in ganz vielen Familien zitiert wird. Und das Gedicht von ihm lautet: Meine Geduld flieht in die Wüste. Mein Herz versinkt im Ozean. Ich lasse einen Seufzer aus meiner verhärteten Seele steigen. Glück ist dort, wo ich die Geliebte finde. Ich strebe danach, ihre Gefilde zu erreichen.
Ja, liebe Damen und Herren, die Sie zu Hause den Sonntagsspaziergang hören, die Zeit, die ist immer unser großes Problem hier im Radio, weil der Sekundenzeiger tickt unaufhörlich und so müssen wir uns manchmal beschränken, gerade dann, wenn es spannend und interessant wird und mit diesem gesammelten Sachverstand in der heutigen Ausgabe der Reisenotizen umso mehr. Wir müssen uns bei Ihnen zu Hause und unterwegs verabschieden und bedanken. Machen wir eine Runde. Marianti, griechische Wünsche zum Advent, zum Weihnachtsfest.
Auf Griechisch oder auf Deutsch?
Naja, vielleicht ein bisschen beides, aber wir hören Ihre Sprache ja auch sehr, sehr gerne.
Nein, Gesundheit, Glück, Freude, all das, was wir nötig haben und vor allen Dingen Frieden zusammen mit der Familie und glückliches neues Jahr, das sagt man ja dann gleichzeitig auch mit dazu.
Und Susan Sari verabschiedet sich mit Wünschen und zwar mit ganz viel Licht in der Dunkelheit, auch in der längsten Nacht des Jahres und ganz viel Hoffnung für das neue Jahr.
Die uns ja bald bevorsteht, die längste Nacht des Jahres und ab da werden dann die Tage wieder länger, man soll es kaum meinen. Julia, Sie waren so tapfer, dass Sie heute in unserer Runde mit dabei waren. Ihre Wünsche zu Weihnachten?
Ich wünsche mit Ihrer Familie sein und Weihnachten Baumen schmücken, zusammen.
Das werden wir tun, zusammen. Sie sind mit hineingenommen in Lugana, Christiana Coletti.
Ich beginne mit Husten. Vi auguro un Natale sereno e pieno di gioia. Ich hoffe, dass alle einen glücklichen Weihnachten.
Antje Alroggen, was bleibt uns beiden da noch übrig als die Deutschen hier in dieser Runde?
Ja, mir sind noch ein paar Gedanken gekommen zwischendurch. Ich denke, wir bewegen uns alle immer mehr zwischen den Welten. Es gibt keine eindeutigen Zuschreibungen mehr in der Einwanderungsgesellschaft. Also es gibt nicht mehr das eigene und das Fremde. Und darauf müssen wir uns einstellen und das kann vielleicht auch was Weihnachtliches sein. Täten wir das.
Antje, vielen Dank. Marianti, danke. Julia, danke. Susan und Christiana in Lugani, vielen Dank. Das war der Sonntagsspaziergang. Wir hören uns, wenn Sie möchten, nächsten Sonntag wieder. Wahrscheinlich dann nicht in dieser Besetzung, aber bald, so hoffe ich, wieder in dieser Besetzung. Wir grüßen alle ganz herzlich.